Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also ich danke euch ganz von Herzen, dass ich wieder bei euch sein darf, dass wir zusammen sein dürfen. Da habe ich mich so gefreut die letzte Zeit, aber auch es waren Kämpfe. Und ich habe jetzt auch gehört von Manfred Anders und von der Schwester Monika Oertig, sie hatten ein Seminar in Heroldsbach. Und ich möchte euch nur so viel sagen, bitte betet auch für diese meine lieben Geschwister im Herrn, im göttlichen Willen, um Schutz, um Hilfe, um Kraft, damit der göttliche Wille seinen Weg fortsetzen kann. Er wird ihn fortsetzen, das ist überhaupt keine Frage. Er wird auf der Erde herrschen. Aber wir müssen auch Opfer dafür bringen. Und das erleben wir alle. Das erlebe auch ich, das ist ohne Zweifel so. Und Manfred und Schwester Monika sicher auch. Deshalb bitte ich euch auch ganz innig, auch für diese meine lieben Geschwister im Herrn zu beten. Unser Thema ist heute das Buch von der Mutter Gottes, die 31 Tage im Monat Mai, die Lehren der Himmelskönigin oder wie es im Original heißt, die Jungfrau Maria im Reich des göttlichen Willens, Betrachtungen für den Monat Mai, Band 8. Die meisten von euch haben das Buch ja schon. Und bevor ich gekommen bin, ich habe das Buch durchgeackert und so weiter und mir gedacht, ja, soll ich das jetzt durchreferieren oder was soll ich euch erzählen? Ich möchte euch mitgeben, also einfach mitgeben, was der Himmel euch sagen will. Und daher habe ich einfach nur das Buch durchgelesen und dann die liebe Mutter Gottes gebeten, den Heiligen Geist, bitte sprecht ihr durch mich. Ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich bin nicht fähig. Und ja, ich kann einfach nur vertrauen, lieber Gott, dass du mich führst, dass du mir das wirklich eingibst, häppchenweise, schluckweise, Stück für Stück, mundgerecht, so dass wir wirklich etwas, dass wir Speise bekommen, die Nahrung des göttlichen Willens, dass es nicht Bücherwissen ist. Paulus sagt ja auch, ich bin nicht zu euch gekommen, um euch kluge Reden vorzutragen und die Weisheiten von Büchern, sondern das Wort Gottes. Die Liebe Gottes vor allem. Es ist einfach nur seine Liebe. Und bei der Heiligen Messe jetzt, die wir mitfeiern durften mit Pfarrer Johannes III, das war für mich so ein Geschenk. Er hat in wenigen Worten gesagt, was zu sagen ist eigentlich. Gott ist ganz Herz, er ist ganz Liebe. Es ist seine Liebe, seine überfließende, grenzenlose, unendliche, ewige Liebe. Er ist Liebe und das ist es, was er uns immer mehr offenbaren will. Das, was er uns schenken will. Und er will uns in diese Liebe hineinführen und in diese Liebe umwandeln. Wir sollen Liebe werden, göttliche Liebe. Und das ist das, was der göttliche Wille ist. Der göttliche Wille ist einfach nur Liebe. Wenn wir die Schriften lesen, am Anfang vor allem, dann verstehen wir sie nicht oder tun uns schwer damit. Das klingt so, ja, es ist alles so fremd irgendwie oder abstrakt für uns. Mir ist es auch so gegangen. Aber im Grunde genommen ist das Geheimnis des göttlichen Willens, die Wissenschaft, diese hohe, erhabene Wissenschaft, die uns so herausfordert, wo wir uns oft denken, das verstehe ich nicht. Es gibt viele Passagen. Am Anfang ist mir wirklich so gegangen, ich habe es nicht verstanden. Und das war so abgehoben. Aber es ist, was dahinter steckt, was darin wirklich steckt. Es ist einfach nur die Liebe Gottes. Und die ist so grenzenlos, dass sie alles sprengt. Und das macht es für uns so schwer, ihn zu verstehen, weil wir so eingeschränkt sind, so klein in unserer Liebe, in unserem Horizont. Wenn wir dann die Schriften von Luisa Picaretta lesen, wo alles grenzenlos ist, unendlich, uferlos, ewig, universell. Gott wirkt universell, aber alles, was er tut, wirkt sich aus auf alle Geschöpfe. Gott wirkt ewig. Das sprengt einfach alles. Und wenn wir da mit unserem kleinen Horizont, mit unserer kleinen Wissenschaft, mit unserem kleinen Hirn da einsteigen wollen, dann sind wir total überfordert. Und es wäre ein Wunder, wenn es anders wäre. Es geht uns so am Anfang. Denn wir kommen als kleine Geschöpfe, wie kleine Tropfen fallen wir in den Ozean des Meeres des göttlichen Willens. Übrigens, dieses Buch möchte ich jetzt auch gleich erwähnen, das Herr Zischkin anbietet, ein Tropfen im Meer des göttlichen Willens. Es ist gerade für Anfänger sehr gut, weil es hier viele Bilder gibt, auch für Kinder, für Jugendliche geeignet. und anschauliche Beschreibungen. Was ist das Leben im göttlichen Willen? Wie kann ich meine ersten Schritte setzen im göttlichen Willen? Dass man einen Anfang findet. Ja, aber unser Thema ist die Mutter Gottes. Also ich sehe das auch so in diesem Zusammenhang, die Mutter Gottes jetzt nicht nur bei der Luisa Picaretta, sondern sie hat uns ja vorbereitet. Die Mutter Gottes hat uns ganz intensiv schon vorbereitet, seit dem Goldenen Buch mit Ludwig Maria Grignot von Montfort. Und da möchte ich euch auch dieses Buch ans Herz legen. Es gibt mehrere Ausführungen, nämlich, darum sage ich das. Dieses Buch, herausgegeben vom Linz Verlag, es ist dunkelblau, es ist eine Übersetzung aus dem Original von Grignot von Montfort und enthält wirklich die Formulierungen, die Ausdrucksweisen, die er gebraucht hat. Es gibt andere Übersetzungen, die etwas, wie soll man sagen, verkürzt sind und entschärft, aber dann gerade um ihren eigentlichen Inhalt, um ihre Kraft gebracht werden. Ich will sie nicht herabsetzen, die anderen Übersetzungen, die sind sicher alle gut gemeint. Die Leute arbeiten ja in der Absicht, Gott zu dienen, in der Meinung, Gott zu dienen und seinem Reich. Aber es gibt Übersetzungen, wo praktisch der Sklave zum Beispiel, Grignot hat sich als Sklave der Mutter Gottes geweiht, als Sklave der Liebe, damit meinte er, ihr total und restlos gehören zu wollen. Der Sklave wurde ersetzt durch zum Beispiel Knecht oder Diener in anderen Übersetzungen. Das ist nicht mehr diese volle Kraft. Es gibt genauso ja die Heilige Schrift. Wir sehen es in der Heiligen Schrift. Es gibt verschiedene Übersetzungen und manche, die lassen entscheidende Dinge einfach unter den Rost fallen und machen falsche Konzessionen. Und da wird das Wort Gottes um seine Kraft gebracht. Deshalb erzähle ich euch das. Der Herr Pfarrer Dotzler, bei dem ich Haushälterin bin, wir haben jetzt im August und September die vollkommene Hingabe erneuert nach diesem Buch. Und da haben wir den Unterschied gesehen. Und ich selber bin der Überzeugung, dass mir ist das erst mit diesem Buch aufgegangen, was Grignot gedacht hat, was er gemeint hat mit der vollkommenen Hingabe. Da sind Gebete drin, die in den anderen Übersetzungen weggelassen wurden. Sätze, Absätze wurden in den anderen weggelassen, entscheidende Sachen. Und hier ist die ganze Kraft, da ist der ganze Geist von Grignot drin verpackt. Das ist unglaublich, was da drinnen ist in diesem Buch. Wie Gott uns umwandeln und vergöttlichen will. Grignot hat schon davon gesprochen. Und er hat das tief erkannt von Jugend auf durch Maria. Es geht nur durch Maria. Pater Kolbe war genau derselben Überzeugung, heilig werden und umgewandelt, vergöttlicht werden können wir nur durch Maria. Das klingt für manche übertrieben, gerade in unserer Zeit, wo man ja auf den Dialog und auf diese Dinge hin ausgerichtet ist. Aber es ist gut gemeint, aber es ist nicht das, was Christus wollte. Pater Kolbe wollte auch nicht den Dialog. Er wollte die Häresien, das heißt alle Irrlehren auf der ganzen Welt, vernichten. Das ist Krieg. Das klingt furchtbar für manche Ohren. Krieg. Es ist ein geistiger Kampf. Es ist ein Kampf zwischen den Heeren, zwei Heeren. Eine Feindschaft, die hat Gott selbst gestiftet. Grignot schreibt so schön. Er sagt das mehrmals in seinem goldenen Buch. Ludwig Maria Grignot von Beaufort sagt, es gibt eine einzige Feindschaft, die von Gott selber gestiftet wurde. Das ist die Feindschaft zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels, des Satan, der Welt, des Belial oder verschiedene Formulierungen. Damit ist gesagt, es ist eine Feindschaft, die ist von Gott gestiftet, die ist ewig, die ist unversöhnlich, die ist unüberbrückbar. Und da gibt es keinen Dialog. Das geht nicht. Wir erleben es ja auch in unseren Tagen. Mit gewissen, mit der Häresie einfach. Mit der Irrlehre, mit dem Irrtum. Da gibt es keinen Konsens. Das geht nicht. Und deshalb hat Pater Kolbe auch die MI gegründet. Im Geist ganz von Ludwig Maria Grignot von Montfort. Und Pater Kolbe, da schlage ich jetzt mehrere Brücken wieder gleich, er hat im göttlichen Willen gelebt. Er kam durch die Immaculata in den göttlichen Willen. Und er hat genauso wie Grignot von Montfort ganz klar gewusst, Maria ist die Besiegerin aller Häresien. Das bedeutet das Wort aus dem Buch Genesis. Sie wird der Schlange das Haupt zertreten. Sie wird es tun. Und sie allein hat schon alle Häresien besiegt. Grignion schreibt das in seinem goldenen Buch. Sie allein hat es schon getan. Und sie zertritt der Schlange den Kopf. Er bezieht das hier auf Seite 35 auf die Person des Antichristen, der kommen wird. Das ist dann das Böse am Höhepunkt seiner Macht. Wir leben wahrscheinlich in der Endzeit. Wir leben in der Endzeit. Wenn das Böse am Höhepunkt der Macht sein wird, wird der Antichrist auftreten, schreibt Grignion. Und dann, genau dann, wird die Immaculata oder die Mutter Gottes der Schlange das Haupt zertreten. Es werden wenige sein, die im göttlichen Willen leben. Die Schar der Mutter Gottes ist klein. Und sie wird es tun, aber durch ihre Kinder. Also es ist nicht eine Himmelserscheinung, die den Irrtum und die Sünde auf der Erde zerstören wird, sondern es werden Seelen sein, Apostel, die ganz der Mutter Gottes hingegeben sind und die ganz im göttlichen Willen leben. Das ist diese Zusammenschmelzung. Das sehe ich immer mehr so, dass Grignion, das goldene Buch, Pater Kolbe, Fatima und die Luisa Picareta dann als Brennpunkt, der göttliche Wille, also nicht sie ihre Person, aber der göttliche Wille, die Gabe des göttlichen Willens, das ist dann der Triumph, der volle Triumph Gottes auf der Erde. Und dieser Triumph wird durch Maria kommen. Und sie wird durch ihre Kinder triumphieren. Also nicht durch irgendwelche kosmischen Ereignisse oder die Seelenschau, wenn sie kommt. Das sind alles vorbereitende Ereignisse. Das sind alles Ereignisse, die uns disponieren, die die Seelen erschüttern, die sie öffnen, damit dann die Herzen offen sein werden für die Wahrheit. Und die Wahrheit wird kommen durch den Mund dieser Apostel der Endzeit. Also das werden Menschen sein. Viele von euch unter Umständen, wir wissen es nicht. Die Mutter Gottes wird der Schlange den Kopf zertreten, Genesis. Und Grignion sagt, das wird durch ihre Apostel geschehen. Und das wird eben gerade dann geschehen, wenn das Böse am Gipfel der Macht ist, der Antichrist auftritt, wo man ja meint, da geht ja gar nichts mehr, wenn die Kirche verfolgt ist. Wir wissen es aus kommunistischen Ländern, wo kann sich da die Kirche noch zeigen? Und das Interessante ist, dass gerade dann diese Apostel der Endzeit auftreten. In dieser Zeit der höchsten Verfolgung, der schlimmsten Verfolgung. Ich springe jetzt von einem zum anderen, aber ich lasse mich jetzt einfach leiten. Ich hoffe, ihr kommt mit. Auf jeden Fall, es sind Menschen, es sind die Apostel der Mutter Gottes, die über das Böse triumphieren werden. Das Böse, das sind die Irrlehren, das sind die Häresien auf der ganzen Welt. Und der Feind ist nämlich reiner Geist. Und wie wirkt er jetzt auf der Erde? Er wirkt durch Menschen, die auf ihn hören. Wir wollen auf Gott hören. Und die Kinder Belials, die Kinder der Welt oder die Kinder Satans hören auf den Feind. Sie hören auf seine Lehre. Und seine Lehre, das sind alles diese Irrlehren, die es gibt in der Welt. Also auch heute in der Kirche und überall. Die sind einfach überall. Sie beherrschen die Gesellschaft, das öffentliche Leben. Und damit herrscht der Teufel. Das ist seine Herrschaft. Mit den Irrlehren, mit den falschen Religionen. Deshalb ist es nicht unbedeutend, welcher Religion wir angehören, welchen Glauben wir haben. Es gibt nur einen wahren Glauben, es gibt nur eine wahre Religion. Wenn wir uns von dieser wahren Religion entfernen, von diesem wahren Glauben, das ist die römisch-katholische Kirche, der Felsen Petri, wenn sie auch noch so viele Fehler und Schwächen hat und wenn Verbrechen begangen werden in der katholischen Kirche, sie ist die Kirche, die Christus gestiftet hat und das ist der Felsen Petri, das ist die Wahrheit. Ihr ist der Schatz der Wahrheit anvertraut, das Evangelium. Alles, was davon abweicht, von der Lehre Christi, das ist Häresie, ihr Lehre, Irrtum. Und da herrscht der Teufel, weil er damit, ich meine, das klingt jetzt so vielleicht übertrieben, aber ich sehe immer mehr, das ist die Wahrheit, mit diesen Irrtümern beherrscht der Feind dann die Geister und die Seelen und veranlasst sie zu Handlungen, die Gott zu beleidigen und die Seelen vom wahren Glauben abzubringen. Und das ist das schlimmste Verbrechen eigentlich. Das ist schlimmer, klingt jetzt auch wieder arg, aber schlimmer als Mord. Wenn jemand einen anderen Menschen tötet, dann nimmt er ihm das zeitliche Leben. Aber wenn jemand eine Irrlehre verbreitet mit Hartnäckigkeit und mit unnachgiebig, dann ist das noch schlimmer, weil er viele Seelen in den ewigen Tod hinabzieht oder hinunterreißt. So schlimm, das ist eben das Wirken des Feindes. Er wirkt geistig durch diese Irrlehren, die es in der Welt gibt. Da brauchen wir, ich versuche gar nicht aufzuzählen, weil es so viele davon gibt. Die Wahrheit ist eine einzige, das ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche, die sich nicht ändert. Gott ist immer dasselbe und sein Wort bleibt immer dasselbe. Die Heilige Schrift ändert sich nicht, Gott ändert sich nicht. Und so wissen wir auch im göttlichen Willen, das ist unser, auch wieder Fels und Petri, das ist unser Halt, der göttliche Wille, er ist unwandelbar, er ist immer dasselbe. Da gibt es eine Wahrheit, zwar in vielen Schattierungen, in vielen Aspekten, man kann es immer wieder von einer anderen Seite betrachten, aber es ist eine Wahrheit, eine einzige. Und da bin ich auch zuversichtlich, dass eben gerade durch die Lehre vom göttlichen Willen diese Verwirrung überwunden wird eines Tages in der Kirche. Diese Spaltung, dieses Durcheinander, was wir heute erleben und erleiden. Wenn wir am göttlichen Willen festhalten und unter der Zerrissenheit momentan noch leiden, aber wenn wir da an ihm festhalten, am göttlichen Willen, wir lassen ihn in uns regieren. Und dadurch wird er immer mehr zur Herrschaft kommen auf der ganzen Erde, durch uns. Wir müssen das durchstehen, diese Verwirrung, dieses Chaos, diese Spaltung. Auch untereinander wird es wahrscheinlich Dinge geben, wo wir uneins sind momentan. Immer noch, obwohl wir den göttlichen Willen annehmen und in ihm leben wollen. Und deshalb ist für uns das Entscheidende, der Zusammenhalt der, dass wir den göttlichen Willen wollen. Wenn wir auch da und dort verschiedene Ansichten haben und Überzeugungen, Informationen, das soll uns nicht entzweien, das soll uns nicht beunruhigen. Es wird alles in Ordnung kommen. Im göttlichen Willen kommen wir immer mehr zusammen. Da gibt's eine Stelle im Buch des Himmels, ich weiß jetzt leider nicht das Datum, ich habe es im Band 5 zitiert, den überarbeite ich gerade. Und da ist mir das wieder unter die Augen gekommen. Da gibt es eine Stelle, wo das so klar hervorkommt. Die heiligste Dreifaltigkeit besitzt einen einzigen Willen. Sie sind drei Personen. Und wir machen es ja auch so. Wir sind viele Personen. Aber wir besitzen einen einzigen Willen, den göttlichen. Wir leben in einem einzigen Willen, gemeinsam. So viele wir auch sind. Und bei den drei göttlichen Personen ist es nämlich so, dass sie, es ist ja der Wille dem Vater zugeordnet, der Intellekt oder die Weisheit dem Sohn und das Gedächtnis dem Heiligen Geist oder die Liebe. Also Macht, Weisheit und Liebe, das sind die drei göttlichen Personen im göttlichen Willen. Sie nennen sich die göttliche Macht, die Weisheit und die Liebe. Wir besitzen wie drei Sonnen in der Entsprechung drei Gaben in der Seele, drei Kräfte. Den Willen, den Intellekt, das Gedächtnis. Das sind drei Sonnen. Mit diesen drei Sonnen kommunizieren wir mit den drei göttlichen Personen. Und das Tolle ist nämlich das, dass wir nicht nur einen gemeinsamen Willen haben, sondern auch eigentlich einen gemeinsamen Intellekt. Eine gemeinsame Weisheit, das ist der Sohn. Und wir besitzen ein gemeinsames Gedächtnis, wir alle zusammen. Und darum werden wir über kurz oder lang in diese Einheit zurückfinden. Wir werden einen Willen haben, wir werden eine gemeinsame Weisheit besitzen, eine gemeinsame Wahrheit, den Sohn, Jesus. Und wir werden eine gemeinsame Liebe besitzen, das ist der Heilige Geist. Und da gibt es dann keine Diskrepanzen mehr. Und das geschieht, indem die Irrlehren überwunden werden. Das heißt, der göttliche Wille wird sich immer mehr durchsetzen durch Maria. Der göttliche Wille wird immer mehr zur Herrschaft kommen, immer durch Maria. Darum ist die Hingabe an sie, das goldene Buch, so wichtig. die persönliche, meine persönliche, ganz persönliche Hingabe an meine Mutter. Meine Mutter. Und so, ja, finden wir hinein in diesen gemeinsamen Willen, in diese gemeinsame Wahrheit, die nur eine ist. Es gibt ja nur einen Sohn Gottes. Und in diese gemeinsame Liebe. Danke für die wunderschöne Liedpause. Und ich danke euch auch für die Geduld, weil es ist sicher so, dass ich heute öfter weinen muss. Und ich kann nicht anders, weil die Liebe Gottes so stark ist. Und das ist auch jetzt, glaube ich, noch viel schlimmer geworden, irgendwie seit der Pfarrer Dotzler und ich gemeinsam diese vollkommene Hingabe wiederholt haben, erneuert haben. Es ist die Hingabe an Maria. Und meine Erfahrung ist die, dass wir das auch im göttlichen Willen sehr brauchen, gerade im göttlichen Willen. Wir geben uns an den göttlichen Willen hin, aber wir wissen es ja, die meisten von uns, die Hingabe an den göttlichen Willen können wir selber nicht direkt vollziehen. Wir können nicht sagen, jetzt so, ich der Josef, ich die Maria, ich trete gleich ein in den göttlichen Willen, ich brauche sonst niemand. So ist es ja nicht. Wir brauchen Jesus, die Menschheit Jesu. Wir gehen durch die Menschheit Jesu. Das heißt konkret, durch die Menschheit Jesu, das habe ich durch Grignion noch tiefer erfahren. Wir müssen uns umwandeln lassen in Jesus. Das sagt ja Luisa an so vielen Stellen. Also Jesus durch Luisa sagt es uns ja ständig. Wir werden umgewandelt in Jesus. Wer in den göttlichen Willen eintritt, der wird in Jesus umgewandelt. Und das muss gelebt sein. Das muss Fleisch und Blut werden. Die Seele muss verschmelzen mit der Seele Jesu. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Bestrebungen, unser ganzes Sein muss mit Jesus verschmelzen. Eine einzige Sonne bilden, da mache ich jetzt wieder den Sprung, es ist ja der auferstandene Jesus, mit dem wir verschmelzen. Der glorreiche Jesus. Also so lehrt uns Jesus bei der Luisa. Und durch Grignion kommt noch was hinzu. Bei der Luisa ist das ja auch in diesem Band 8 ganz stark. Im Buch des Himmels tritt das nicht so in Erscheinung, nicht so stark in den Vordergrund. Nämlich die Tatsache, wir werden in Jesus umgewandelt, aber durch Maria. Sie ist es. Sie ist es, die uns hier hilft. Wir sind schwach, wir sind gebrechlich. Wir erleben das Tag für Tag, unsere Schwäche, unsere Armseligkeit, die Fehlerhaftigkeit, die Schwerfälligkeit. Wie schwer tun wir uns, Gott zu verstehen, seine Liebe zu begreifen oder zu erfahren, überhaupt aufnehmen zu können und das zu verstehen, was er wirklich will. Das ist für uns so schwierig. Und da brauchen wir eine Hilfe, da brauchen wir eine Mutter, eine mütterliche Hand. Das ist eben sie, die Mutter Gottes. Sie ist unsere Mama, buchstäblich, so wie sie die Mama Jesu ist. Er hat sie uns gegeben, weil wir sie noch viel mehr brauchen als er. Wir brauchen sie noch viel mehr. Und so ist Grignion dieses Geschenk. Vor 300 Jahren hat er gelebt und hat dieses Buch geschrieben, damit wir sie überhaupt erkennen, wer sie ist, wie groß sie ist, wie lieb sie ist, wie gut sie ist, wie barmherzig sie ist, dass wir an ihre Hand uns halten, uns von ihr umformen lassen, das heißt in ihr Leben, in Maria eintreten. Bei Grignion lernen wir sozusagen, in Maria einzutreten. Und bei der Luisa machen wir den nächsten Schritt, dass wir dann in den göttlichen Willen eintreten. Und das ist dann relativ leicht, weil wir ja schon in Maria leben. Wir lernen zuerst durch die vollkommene Hingabe an Maria, in Maria zu leben. Das ist ja auch der Sinn dieses Buches. Die vollkommene Hingabe, das heißt unser ganzes Wesen in Maria auflösen, in Maria verlieren. Also unsere Wünsche, unsere Bestrebungen, unser menschliches Wesen, wir lassen uns vollkommen umwandeln. Das ist wie bei einem Schmetterling. Ihr wisst es ja, die Schmetterlinge legen Eier und aus den Eiern schlüpfen dann die kleinen Räubchen. Also der Herr Pfarrer Dotzler ist hier ein Spezialist und darum kenne ich das ein bisschen. Da schlüpfen dann die kleinen Räubchen und die beginnen dann zu fressen und zu nagen. Und oft haben wir nicht so große Freude, wenn sie unsere Rosen oder unsere schönen Blumen anfressen oder die Bäume im Garten. Und dann wachsen sie und manche werden ganz schön groß. Die werden sogar daumendick und so lang. Also mir graust vor solchen Raupen, aber gut, der liebe Gott hat sie gemacht. Und dann eines Tages, wenn sie soweit sind, dann verpuppen sie sich. Und in dieser Puppe, der Pfarrer Dotzler wird dann nicht müde, der könnte stundenlang reden, geschieht eine Totalumwandlung. vollzieht sich eine totale Umwandlung. Was eine Raupe war, was blind war, was nur Blätter gefressen hat, wird innerhalb von Wochen oder Monaten, ganz verschieden, zu einem Schmetterling. In dieser Puppe vollzieht sich diese Totalumwandlung. Wir könnten das vergleichen mit einer, ja, wie unser armseliger Erdenwurm, der wir sind, im Schoß Mariens eingeschlossen. Das ist die vollkommene Hingabe. Wir schließen uns ein in den Schoß Mariens. Und im Schoß Mariens umschlossen, umhüllt von ihrer Liebe. Wir werden umgewandelt. Und er sagt auch, das ist der leichteste Weg, der kürzeste Weg, der sicherste Weg und der vollkommenste Weg. Maria ist der leichteste, der kürzeste, der sicherste, der vollkommenste Weg. Dass wir wirklich in Jesus umgewandelt und umgestaltet werden. Das ist diese Umwandlung dieser Raupe in einen wunderschönen Schmetterling. Und wenn der Schmetterling sozusagen ausgeformt ist, wenn er herangebildet ist, wenn alles da ist, die Fühler, die Flügel, die Beine, alles da, die Augen, er hat wunderschöne Augen, große Augen, er sieht alles, dann zerplatzt die Haut der Puppe oder es ist auch auf verschiedene Weise, dann schlüpft der Schmetterling. Und er kann fliegen, er ist wunderschön anzusehen und er lebt vom Nektar der Blumen, von der köstlichsten Nahrung. Das ist alles ein Bild für uns, wie wir umgewandelt werden und lernen immer mehr vom Himmel zu leben, von dem, was vom Himmel kommt, von Gott, vom göttlichen Willen, vom Nektar. Die Raupe frisst Blätter und pflanzliche Früchte, Blätter hauptsächlich, Blattgrün. Und der Schmetterling saugt den süßen Nektar aus den Blumen. Was für ein Unterschied. Und das ist auch unsere Umwandlung im Bild gesprochen. Wir kommen von der Erde, wir sind in der Sünde geboren, in der Sünde, also in Sünde empfangen, geboren. Und voller Fehler, voller Schwächen. Unser ganzes Wesen ist verdorben durch die Erbsünde. Grignion schreibt das auch so deutlich, überdeutlich. Er sagt, wir sind garstiger als die Böcke, wir kleben mehr an der Erde als die Kröten, wir sind stolzer als die Pfauen und solche Sachen. Also ganz krass formuliert er das, um uns zu zeigen, um uns begreiflich zu machen, wie krank unsere Natur geworden ist durch die Erbsünde. Es ist auch gut, dass wir das verstehen, denn je mehr wir das verstehen, umso näher kommen wir Gott. Je mehr wir die Verderbnis erkennen, die in uns wohnt, das ist nicht sehr schmeichelhaft, das ist nicht sehr angenehm. Aber je mehr wir uns erkennen, umso mehr können wir uns, erniedrigen wir uns vor Gott und müssen wir uns erniedrigen. Und umso näher kommen wir der Wahrheit, nämlich Gott. Gott ist die Wahrheit. Umso mehr können wir ihn erkennen und umso mehr können wir ihn aufnehmen und seine Liebe aufnehmen und uns umformen lassen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns selbst auch erkennen, ohne uns was vorzumachen, ungeschminkt. Und das Schöne ist nämlich auch, dass die Mutter Gottes uns dabei hilft. Das ist auch das goldene Buch. Also ich habe das jetzt erlebt, dieses 33 Tage, diese Vorbereitung. Ich habe das ganze Buch durchgeackert und so viel davon, glaube ich, profitieren dürfen. Auch erkennen dürfen eben die eigene Armseligkeit und Schwäche, Erbärmlichkeit. Und das macht nichts. Es ist gut, weil es ist das Verdorbene an uns, das Menschliche, das sterben muss, damit das, was göttlich ist, in uns auferstehen kann. Das Menschliche muss sterben. Wir wissen das ja von der Luisa, von ihren Schriften. Jesus sagt, das Menschliche muss verschwinden. Das Menschliche ist all das, was in uns verdorben ist. Das, was nicht Gott gehört, das, was Gott nicht gefällt, das, was nicht auf Gott hin ausgerichtet ist. In uns soll nur das bleiben, nur das leben und handeln und wirken und herrschen, was von Gott kommt. Sein göttliches Leben, das ersehnen wir. Ja, und jetzt ist es vielleicht Zeit, dass ich euch das vorlese. Das ist mir nämlich auch so ins Herz gegangen. In diesem Buch von Band 8, die Jungfrau Maria im Reich des göttlichen Willens, die 31 Betrachtungen für den Monat Mai, das kann man vor allem im Monat Mai machen, diese Übung. Aber natürlich, jedes Monat ist da möglich, dass wir uns darin vertiefen. Und darin steht in den letzten 6 Betrachtungen, sie hat ja 31 Betrachtungen aufgeschrieben, aber dann kamen noch 6 zusätzliche hinzu, die hinten im Anhang angefügt sind. Und dort habe ich das gefunden. Es ist ja unsere Sehnsucht, heilig zu werden, heilig zu sein. Und die Mutter Gottes sagt uns hier, meine Kinder, wollt ihr heilig sein? Das ist auf Seite 148, sage ich euch, wer nachlesen möchte. Meine Kinder, wollt ihr heilig sein? Ja, wer will das nicht? Wir alle, die wir hierher gekommen sind, wir sehnen uns ja nach Gott, nach seiner Liebe. Wir sehnen uns danach, dass alles in uns heil ist, dass alles in uns heilig ist, himmlisch, göttlich, harmonisch, schön, ohne Leiden, ohne Übel. Also nicht ohne Schmerzen, aber ohne die Übel des menschlichen Willens, ohne Verderbnis, ohne Makel. Wer sehnt sich nicht danach? Und sie sagt, meine Kinder, wollt ihr heilig sein? Tut den Willen meines Sohnes. Also damit meint sie, wir wissen das, sie meint, lebt in seinem göttlichen Willen. Tut ihn. Wir müssen natürlich den Willen Gottes tun. Wir müssen ihn erkennen und wissen, was ist der Wille Gottes und was ist nicht der Wille Gottes, damit wir ihn tun können. Tut den Willen meines Sohnes. Es ist auch ein Wort der Heiligen Schrift von dem Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana. Tut, was er euch sagt, sagte sie ja zu den Dienern, die die Wasserkrüge gefüllt haben und dann daraus schöpften und es wurde zu Wein, geheimnisvoll. Das erste Wunder, das Jesus wirkte, das öffentliche, das erste öffentliche. Tut den Willen meines Sohnes, weicht nicht ab von dem, was er euch sagt und ihr werdet seine Ähnlichkeit und seine Heiligkeit in eurer Macht haben. Das ist nur im göttlichen Willen möglich, seine Ähnlichkeit und seine Heiligkeit in unserer Macht zu haben. Das ist eben besitzen, Gott zu besitzen, zu sein wie er, nicht wie der Teufel uns vormacht, dass ich will sein wie Gott, sondern ich bin nichts und Gott ist alles. Ich sterbe in Gott hinein. In jedem Augenblick, in jedem Akt stirbt mein Wille, sterben meine Absichten in die Absichten Gottes hinein, ob ich sie jetzt kenne oder nicht kenne. Wollt ihr, dass alle Übel bei euch aufhören? Tut, was mein Sohn euch sagt. Wollt ihr eine Gnade? Also das sind ja, sie zählt jetzt auf, was wir uns alles ja ersehnen. Wollt ihr heilig sein? Wollt ihr, dass alle Übel bei euch aufhören? Wollt ihr eine Gnade, wenn sie auch schwer zu erlangen ist? Also eine ganz außergewöhnliche Gnade, eine ganz hohe Heiligkeit, eine ganz hohe Vereinigung mit Gott. Wollt ihr eine Gnade? Tut das, was er euch sagt und was er will. Also immer dieselbe Antwort. Wenn wir all das wollen, dann gibt es einen Weg. Tut, was er euch sagt. Wollt ihr Dinge, die für das natürliche Leben notwendig sind? Also auch das Lebensnotwendige. Es gibt ja die Verheißung Jesu im Buch des Himmels, in diesen 36 Bänden von Luisa. Das ist ziemlich am Ende, weiß ich jetzt nicht genau, 1938 oder 37. Da sagt Jesus, der Mensch, also die Seelen, die im göttlichen Willen leben, werden immer alles haben, was sie zum Leben brauchen. Sie werden nicht betteln gehen müssen. Wollt ihr Dinge, die für das natürliche Leben notwendig sind, dann tut, was mein Sohn euch sagt. Also das Leben im göttlichen Willen gibt uns diese Sicherheit, dass wir nicht zu fürchten haben brauchen, dass uns etwas Lebensnotwendiges einmal fehlen könnte. Was für ein Trost ist das auch für uns, die wir ja so angewiesen sind auf so viele irdische Dinge, Nahrung, Kleidung, Zuhause und so weiter. Tut, was mein Sohn euch sagt, denn in seinen Worten und in dem, was er euch sagt und was er will, ist eine so große Macht enthalten. Also sein Wort ist das Geschenk, das Größte, sagt Jesus ja auch in den Schriften von Luisa. Die größte Gabe ist die Gabe des Wortes. Die Gabe des Wortes Gottes, denn das Wort, das ist er selbst. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und dann heißt es irgendwie, und alles ist durch das Wort geworden. Was heißt das? Jesus, er ist das Wort, der Sohn. Er spricht, wenn er spricht, dann erschafft er. Er schafft Sonnen, Himmel, Sterne, das ganze Universum. Er hat die Tiere erschaffen. Er hat uns erschaffen. Und jetzt erschafft er durch seine Worte das Leben des göttlichen Willens in uns. Durch seine Worte, die wir hören und die wir lesen. Im Buch der Mutter Gottes und im Buch des Himmels. Alle diese Worte, das ist er, der spricht in uns und zu uns und der sein eigenes göttliches Leben in uns erschafft. Das sind diese Wahrheiten, diese Kenntnisse. Das sind diese ewigen Leben, diese göttlichen Leben, die da geboren werden. Jedes Mal, wenn wir hören, wenn wir lesen, werden diese ewigen Leben geboren. Mit jeder Kenntnis ist so ein ewiges Leben, eine weitere Seligkeit, ein weiterer Grad an Heiligkeit, ein weiteres Paradies für die ganze Ewigkeit. Was für einen Wert haben diese Kenntnisse, diese Schriften? Und so, das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes in seiner vollen Entfaltung, kommt mir vor. Der göttliche Wille in der Heiligen Schrift ist alles da. Es ist nicht ein Anhang zur Heiligen Schrift, keine Ergänzung, nicht etwas, das nicht schon darin wäre. Es ist nur eine, sagen wir, eine Erklärung der Heiligen Schrift, kann man sagen. Eine, wie es ja immer wieder Offenbarungen gibt, die uns ein tieferes Verständnis erschließen der Heiligen Schrift. Das ist alles in der Heiligen Schrift verpackt. Und so eben auch das Wort Gottes. Es ist er, Jesus. Es ist der göttliche Wille. Da gibt es ja auch eine Stelle im Buch des Himmels, wo Jesus sagt, ich bin das Fiat. Das sagt er ausdrücklich im Buch des Himmels. Ich bin das Wort. Das ist eins. Das ist er. So sagt die Mutter Gottes, wenn er spricht, enthält sein Wort all das, was ihr nur erbittet. Also wenn er spricht, dann gibt er. Das, was er sagt, das ist für uns Geschenk, das ist Gabe, Leben. Er lässt in euren Seelen die Gnaden aufsteigen, die ihr wollt. Das ist eben hier ausgesagt. Er lässt die Gnaden aufsteigen, diese göttlichen Leben, wo vorher nichts war. Unsere Seele ist arm und armselig und verdorben ist unsere Natur. Aber wenn wir jetzt eben diese Wahrheiten aufnehmen und hören, dann steigt etwas auf, das vorher nicht da war. Gott erschafft etwas in uns, das vorher nicht da war. Heiligkeit, Liebe, sein eigenes Leben. Viele sehen sich voll von Leidenschaften, Schwächen. Sie sind betrübt, unglücklich, elend. Sie beten und beten, doch weil sie nicht tun, was mein Sohn sagt, erhalten sie nichts. Also da sagt die Mutter Gottes uns ganz klar, worauf wir achten müssen. Das Einzige, worauf wir eigentlich achten müssen, ist, dass wir seinen Willen tun. Dass wir seinen Willen tun. Da komme ich dann noch einmal drauf zurück, weil da kann es auch Pferdefüße geben für uns, seinen Willen zu tun, das fällt uns oft so schwer. Weil sie nicht tun, was mein Sohn sagt, erhalten sie nichts. Der Himmel scheint für sie verschlossen. Das ist für deine Mutter ein Schmerz. Denn ich sehe, dass sie sich, während sie beten, von der Quelle entfernen, in der sich alle Güter befinden. Während sie beten um alle möglichen Güter und Gnaden. Während sie beten, entfernen sie sich, wo sie doch gerade wollen, das und jenes von Gott, Gnaden, Heiligkeit und Fortschritte oder für ihre Lieben, oder für die Kirche, oder. Und trotzdem entfernen sie sich gerade im Gebet. Diese Quelle ist der Wille meines Sohnes. Von dieser Quelle entfernen sie sich. Wir wissen, bei Adam ist das Unglück geschehen. Er hatte das Unglück, den Sündenfall zu tun, sich aus dem göttlichen Willen herauszutreten. Und von da an entfernte er sich von der Quelle. Auch wenn er Gutes getan hat, auch wenn er gebetet hat, es war ihm unmöglich, es war nicht anders möglich, er konnte nicht anders. Er hat sich immer mehr von Gott entfernt, so sehr er sich bemühte, weil er die Ähnlichkeit verloren hat. Er hat den göttlichen Willen verloren, er hat die Art und Weise des Wirkens verloren, wie Gott wirkt. Seine Akte waren nicht mehr universell, er hatte das göttliche Leben verloren. Mit einem einfachen Wort vielleicht, das es verständlicher macht, Herr Pfarrer Dotzler hat mir das vor kurzem gesagt, Adam hat eigentlich die Liebe verloren. Diese Liebe Gottes, den Heiligen Geist, das ist diese universelle, diese ewige, diese unendliche Liebe, der Heilige Geist in seiner ganzen Fülle, das hat er verloren. Und die Gabe des göttlichen Willens ist ja auch der Heilige Geist. Das Fiat der Heiligung ist dem Heiligen Geist zugeordnet. Es ist die Gabe des Heiligen Geistes. Darum geht's eigentlich. Wenn man dann so liest, ja, Adam hat jetzt, kann die Akte nicht mehr so tun, wie Gott sie tut, und sie sind ihm nicht mehr ähnlich, er bildet Wolken. Aber das, was uns, glaube ich, am verständlichsten daran sein kann, ist, wenn wir wissen, dass er nicht mehr in dieser ganzen Fülle, sein ganzes Wesen war nicht mehr von Gott erfüllt. Er war nicht mehr ganz von Gott, voll von Gott, sondern es war das Menschliche da. Und dieses Menschliche hat, wie alles bei einer Krankheit, bei jedem Übel beginnt das klein. Ein kleiner Keim. Also ein Gift, wie ein Giftschwamm oder etwas Holzschwamm. Das beginnt alles klein, mit einer Zelle, mit einem kleinen Punkt. Bei Adam hat man nichts gesehen am Anfang, nicht viel. Ja, er hat das Licht verloren, das war gewaltig viel. Das ging sehr schnell wahrscheinlich, dass er das Licht zog sich zurück und er sah sich nackt. Das war eine furchtbare Umwandlung für ihn. Aber er war gut, er hat nicht gesündigt. Er war eifrig, den Willen Gottes zu tun. Und also die schlimmen Übel sind erst nachher gekommen. Er wurde fast 1000 Jahre alt. Aber dann ist der Mensch immer kränker geworden, also er hat immer mehr gesündigt, Gott immer weniger erkannt, sich immer weiter von Gott entfernt. Einfach, das wird immer schlimmer, so wie eine Lawine. Eine Lawine beginnt mit einem kleinen Auslöser. Da genügt ein kleiner Schneeball, das genügt die Größe von einem Schneeball, und wenn der ins Rollen kommt, an einer falschen Stelle im Gebirge, dann kann sich eine Lawine bilden oder ein Schneebrett löst sich. Es ist immer so, die Übel beginnen im Kleinen und wachsen sich aus. Und genauso ist es jetzt aber auch im göttlichen Willen. Wir sind in der Erbsünde geboren worden und nehmen die Gabe des göttlichen Willens auf, und da ist es für uns auch wieder das Gleiche. Es beginnt mit einem Samenkorn, ganz klein. Wir spüren, wir sehen, wir erleben unsere Schwäche, unsere Armseligkeit, aber dieses Samenkorn wächst. Und mag es auch das kleinste Samenkorn sein, das wir aufgenommen haben von allen. Es wird so groß wie beim Senfkorn. Größer als alle anderen Bäume, sodass die Vögel des Himmels darin nisten können. Also das Leben des Himmels. Wir werden vollständig umgewandelt. Wenn wir nur dieses Samenkorn aufnehmen und wenn wir treu bleiben, wenn wir beharrlich bleiben. Maria sagt auf der Seite 126, wie es uns geht, das ist uns ja vertraut. Darum lese ich das vor. Leg die Hand auf dein Herz und schau, wie viele Leerräume der Liebe darin sind. Leerräume der Liebe. Was ist das? Das erklärt sie eigentlich da genau. Bedenke. Also wir sollen jetzt ein bisschen in uns gehen. Sie sagt, Leerräume der Liebe, das haben wir alle. Alle. Bedenke, was ist das? Diese geheime Selbstschätzung. Wir haben so eine heimliche Selbstliebe, die ist so tief, die sitzt so tief, dass sie alles durchdringt, was wir tun. Auch unser Gebet, auch unsere guten Taten, wenn wir uns bemühen. Und dann glauben wir schon wieder, ich bin eh so gut und ich habe das und das alles gemacht. Und es ist so hartnäckig. Und die Heiligen wissen, dass der Mensch aus eigener Kraft diese geheime Selbstliebe nicht ausrotten kann. Die sitzt so tief, die Wurzel ist so tief unten, da kommt man nicht dazu. Wie bei einem Unkraut im Garten, da kann man einen guten Spaten haben oder mit, wir sagen den Krampen, die Spitzhacke nehmen. Und es gibt Wurzeln, die sind so tief, die kann man gar nicht ausrotten. Bei manchen Unkräutern gibt's das. Diese geheime Selbstschätzung, also da kann nur der Himmel helfen. Die Heiligen, die haben, keiner von ihnen hat das aus eigener Kraft erreicht, dass er heilig wurde. Er hat sich gesehen, er hat sich gemüht, aber der entscheidende Schritt, der muss von Gott selber getan werden. Das heißt, Maria ist es, die das macht. Sie greift so tief hinunter in unsere Seele mit ihren mütterlichen Händen. Sie reißt das Unkraut bis in die Wurzelspitzen aus. Das kann nur sie. Und dann werden wir wirklich Heilige. Vorher nicht. Vorher ist es eine Täuschung. Diese geheime Selbstschätzung, diese Beunruhigung bei den kleinsten Verdrießlichkeiten, wie bekannt ist uns das? Ich bin genauso armselig. Ich denke mal, lieber Gott, göttlicher Wille, ja, göttlicher Wille lässt grüßen. Es ist wirklich beschämend, und ich denke mal, lieber Gott, Ich kann nur hoffen auf dein Erbarmen, weil man kann sich bemühen, man kann, ich bin bald 20 Jahre damit beschäftigt und ich habe das auch, diese Übel. Genauso. 20 Jahre. Ich weiß nicht. Ich kann nur auf Maria hoffen. Ich hänge mich ganz an sie. Jetzt gehe ich halt mit dem Grignon, mit allen Geschützen vor, weil es ist sie. Wir können es nicht. Also wer hat das nicht? Beunruhigung bei den kleinsten Verdrießlichkeiten, diese kleinen Anhänglichkeiten an Dinge und Personen, diese Müdigkeit im Guten, wenn wir was Gutes tun sollen, ich erkenne jetzt das Gute, was ich tun soll, aber ich mag nicht, ich drücke mich, ich mache einen Slalom, also nicht nur eine Kurve, sondern gleich mehrere, um ja darum herumzukommen. Diesen Überdruss, den es dir bereitet, wenn etwas nicht so läuft, wie du es möchtest, das bildet viele Leerräume der Liebe in deinem Herzen. Also genau diese Dinge bilden Leerräume, wo wir meinen, das ist ja eh nicht so schlimm und wir kaschieren das gleich selber vor unseren eigenen Augen. Na, ich bin eh gut und ich bin ja, oft machen wir es dann so. Dann sind wir wieder zu Tode betrübt und sehen unsere Schwäche, dann sind wir wieder ganz mutlos. Wir sind immer so zwischen den Extremen meistens. Einmal sind wir gut drauf und voller Eifer und begeistert und dann sehen wir wieder unsere Schwäche so klar. Und das macht uns wieder ganz mutlos. Aber so diese richtige Einschätzung, die fehlt uns. Weil wir diese heimliche Selbstliebe in uns haben, die uns daran hindert, die Wahrheit so zu sehen, wie sie ist. Uns so zu sehen, wie wir sind. Und Gott so zu sehen, wie wir sind. Da brauchen wir einfach die Hilfe von oben, die Hilfe von der Mutter. Und so bilden wir diese Leerräume, wie ich jetzt erzählt habe, da Selbstschätzung, die Beunruhigung bei den Verdrießlichkeiten, die Müdigkeit im Guten, Überdruss, wenn es nicht so geht, wie wir es haben wollen. Das bildet alles Leerräume. Und diese Leerräume sind wie kleine Fieberschauer, die dir die Kraft und auch den Wunsch nehmen, mit dem göttlichen Willen angefüllt zu sein. Also da sehen wir, welche Übel das sind, diese kleinen Leerräume, die uns so, naja, so banal erscheinen oder so, nicht so bedeutend. Die sind wie kleine Fieberschauer, die uns die Kraft nehmen und den Wunsch, ganz mit dem göttlichen Willen angefüllt zu sein. Also das ist ganz eigentlich ein ganz großes Hindernis. Oh, wie würdest du auch du die erfrischende und erobernde Kraft in deinen Opfern fühlen? Also gerade das, was wir scheuen, wir scheuen die Opfer. Wir suchen den bequemeren Weg, den leichteren Weg. Das ist unser Ich, unsere Selbstliebe. Wir scheuen die Opfer. Und gerade das, ja, wenn wir diese Kraft einmal empfangen von Gott, die Opfer auf uns zu nehmen, aus Liebe, dann würden wir gerade in den Opfern die Kraft schöpfen. Gerade da die Speise, die Kraft, uns hinzugeben und Gott zu lieben. Also wenn du diese deine Leerräume mit Liebe anfüllen würdest, dann würdest du auch du die erfrischende und erobernde Kraft in diesen Opfern fühlen. Ja, also es geht darum, dass wir uns ganz mit Liebe anfüllen lassen, ganz mit Liebe anfüllen. Alle Leerräume, was ich jetzt geschildert habe, diese Leerräume, dass wir die mit Liebe anfüllen. Ja, wie geht das? Da kann uns nur eine helfen. Da kann uns nur eine helfen, dass wir unsere Leerräume jetzt auffüllen können mit Liebe, mit dem Heiligen Geist. Mein Kind, sie sagt es jetzt, gib mir die Hand, um mir zu folgen. Und dann sagt sie, denn ich werde dir weiterhin meine Lehren geben. Ja, das ist jetzt für uns gesprochen, sehe ich jetzt, so ist mir das jetzt. Mein Kind, tu mir das auch ganz bewusst jetzt. Jetzt sind wir da, jetzt sind wir mit offenem Herzen und einem liebenden Herzen hier zusammengekommen, um uns von Maria an die Hand nehmen zu lassen. Gib mir deine Hand, um mir zu folgen. Tun wir das wirklich jetzt ganz innerlich mit einem bereiten Herzen. Denn ich werde dir weiterhin meine Lehren geben. So heißt es hier im Buch, aber das ist jetzt von ihr gesprochen an uns. Ich werde dir weiterhin meine Lehren geben. Gib mir deine Hand und jeder von uns wird persönlich von ihr geführt und belehrt. Sie zeigt uns, wie das geht. Sie führt uns den Weg, dass wir uns von ihr anfüllen lassen, die Lehrräume mit Liebe anfüllen lassen. Das kann nur sie machen, bei jedem von uns ganz persönlich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.